Psychiatrie verständlich. Dr. Seidel erklärt. In diesem Podcast beleuchtet Dr. Ulrich Seidel psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Fachlich fundiert, verständlich aufbereitet. Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Heute gibt es eine ganz besondere Folge meines Podcasts, die entstanden ist im Rahmen von Podcast Hon. Das ist eine gemeinnützige Initiative, die Gutes hörbar macht. Mehr Informationen gibt es unter www.podcasthon.org. Und zu Gast heute werden zwei Mitarbeiter der Wärmestube Saarbrücken sein, die berichten von ihrer Arbeit. Die Wärmestube Saarbrücken ist eine gemeinnützige Initiative und Einrichtung, bei der wohnungslose Menschen niederschwellig unterstützt werden und ein ganz breites Angebot bekommen, einen Raum bekommen, dort betreut, versorgt und ganz umfassend unterstützt werden. Eine großartige Sache, die mit ganz, ganz viel Engagement und Herzblut getragen wird. Und ich kenne die Wärmestube aus meiner eigenen Arbeit, weil es große Zusammenhänge gibt mit psychisch Kranken und den Menschen, die dort auch als Klienten dann auftauchen. Ich freue mich sehr, wenn Sie sich dafür interessieren und wenn Sie die Arbeit der Wärmestube vielleicht auch unterstützen möchten. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von meinem Podcast. Und ich freue mich riesig, dass ich heute nicht alleine hier bin, sondern ich habe zwei ganz tolle Gäste dabei, Herrn Manstein und Herrn Schell von der Wärmestube Saarbrücken. Die beiden werden sich gleich nochmal selbst vorstellen und wir werden nochmal erklären, was die Wärmestube ist und natürlich die Frage beantworten, Wärmestube und Psychiatrie, was hat es miteinander zu tun? Aber vielleicht erstmal darf ich Sie beide bitten, dass Sie sich kurz vorstellen. Herr Manstein, wollen Sie den Anfang machen?
Ja, mein Name ist Stefan Manstein und ich bin in der Wärmestube schon sehr lange tätig, bin Vorsitzender des Trägervereins der Wärmestube. Träger ist der Initiativkreis Wärmestube Saarbrücken e.V., eine gemeinnützige Organisation und betreibt die Wärmestube jetzt seit 30 Jahren.
Vielen Dank, Herr Schell.
Ja, mein Name ist Hermann Schell. Ich bin jetzt im 6. Jahr Geschäftsführer der Wärmestube Saarbrücken und trage mit vielen Kollegen, Kolleginnen Verantwortung für den Tagesbetrieb.
Jetzt wissen wir, wer Sie sind. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn überhaupt die Wärmestube? Vielleicht kann einer von Ihnen beiden kurz was dazu sagen. Was machen Sie denn?
Ja. Ja, die Wärmestube ist ein Tagesaufenthalt für Obdachlose und arme Menschen. Tagesaufenthalt heißt, dort können Obdachlose und arme Menschen über den Tag hinkommen, ja, und bekommen niedrigschwellige Hilfen. Es kann jeder kommen zu uns. Es gibt keinerlei Bedürftigkeitsprüfung. Es gibt keinerlei Frage, wer darf kommen, wer darf nicht kommen. Also jeder kann kommen. Und dann gibt es bestimmte Hilfestellungen. Das fängt beim Essen an. Es gibt warmes Mittagessen, es gibt ein Frühstück, es gibt zum Kaffee Kleinigkeiten. Es gibt Getränke den ganzen Tag über. Und es gibt die Möglichkeit, sich zu duschen, weil viele unserer Gäste leben auf der Straße und sind angewiesen auf diese Möglichkeit. Es gibt Möglichkeiten, die Wäsche zu waschen. Und es gibt die Möglichkeit, auch Beschäftigung zu bekommen. Ein Großteil unserer Arbeiten wird von ehemaligen Gästen durchgeführt. Also Menschen, die früher Gäste in der Wärmestube waren, sind in Beschäftigung bei uns, in unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen. Und die meisten haben wir so angestellt, dass sie dann auch unabhängig von Bürgergeld sind und ihr Leben noch mal stärker selbst in den Griff bekommen können.
Also ein ganz, ganz tolles, niederschwelliges Angebot für Menschen, die wirklich am unteren Ende dessen sind, was man hier so mitbekommt. Das heißt also sehr, sehr sozial schwach, benachteiligt und wir kommen gleich nochmal drauf, oftmals dann auch psychisch erkrankt oder zumindest angeschlagen, würden wir gleich nochmal drauf eingehen. Herr Schell, möchten Sie noch was aus Ihrer Warte zur Wärmestube sagen?
Ja, wir haben natürlich große Unterstützung auch durch ehrenamtliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die von außen kommen, die uns also ihre Zeit schenken, die im Tagesbetrieb dann vielleicht einmal die Woche ein paar Stunden da sind oder einmal im Monat, die praktisch das Serviceteam, das für die Arbeit im Gastraum zuständig ist und das Betreuungsteam, das aus sozialpädagogischen Fachkräften besteht, ja, ihre Zeit dann mit uns in der Wärmestube verbringen und die Gästebetreuung übernehmen. Ich denke, das hat sich in den letzten Jahren gut verstetigt und es werden immer mehr Ehrenamtliche, die zu uns kommen, und uns einfach unterstützen, weil sie sagen, so kann das jetzt nicht weitergehen. Ich will meine Zeit da opfern. Es geht nicht immer um Geld. Wir bekommen auch viele, viele Spenden. Da sind wir auch sehr, sehr glücklich darüber, weil ohne diese Spenden könnten wir Dinge wie fast die komplette Renovierung der Wärmestube in den letzten Jahren überhaupt nicht durchführen.
Das wäre jetzt eben auch meine Frage gewesen. Wie finanziert sich die Wärmestube eigentlich ausschließlich aus Spenden oder bekommen Sie irgendwelche öffentlichen Mittel?
Nee, wir sind auch ein Regelangebot, das nach dem Sozialgesetzbuch gefördert wird. Also wir haben ungefähr 3/4 unserer Einnahmen sind aus öffentlichen Zuschüssen, der Großteil vom Land, ja, weil der verantwortlich ist für die Finanzierung solcher Einrichtungen, Tagesaufenthalte ohne Notschlafstelle, heißt der Leistungstyp im Sozialgesetzbuch. Und dann gibt es einen Zuschuss in der Stadt Saarbrücken, es gibt einen Zuschuss vom Land. Und wir brauchen dennoch so circa 100.000 Euro im Jahr, um die Kosten, die wir in der Wärmestube haben, für Personal, für alle möglichen Kosten, Sachkosten zu schultern.
Hm. Ich denke, es ist auch nochmal ganz wichtig, dass man darauf hinweist, dass es etwas, was auf jeden Fall unterstützenswert ist. Und auch die Spenden sind ein ganz wichtiger Teil der Geschichte.
Hm. Die Spenden sind ein ganz wichtiger Teil, ja. Wir machen auch regelmäßig Spendenaktionen für die Wärmestube. Unsere Spendenkontonummer ist auf unserer Website der Wärmestube zugänglich. Und wir freuen uns, dass wir sehr viel Unterstützung in Saarbrücken und im Saarland haben. Die Wärmestube ist eine sehr anerkannte Hilfeeinrichtung. Das merken wir immer wieder über die Resonanz sowohl von Firmen als auch von Vereinen, als auch von Privatpersonen in ganz unterschiedlicher Form. Haben wir eine große Unterstützung, die uns auch ein bisschen stolz macht, weil sie zeigt, dass die Menschen unsere Einrichtung schätzen und von daher auch gerne unterstützen.
Sehr gut. Jetzt ist natürlich die große Frage Wärmestube und Menschen mit psychischer Erkrankung. Ich denke, es ist weithin bekannt, dass man gerade unter Obdachlosen sehr viele Menschen hat, die körperlich krank sind, aber auch seelisch krank sind, wenn nicht sogar die meisten. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass doch ganz viele da auffällig sind oder manifest erkrankt sind. Können Sie da aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrem Alltag heraus was sagen? Wie nehmen Sie das wahr?
Ich fange mal an. Also vielleicht auch, dass man mal eine Vorstellung von der Größenordnung hat. Wir haben ungefähr eine Gruppe von circa 400 Personen, die regelmäßig unser Angebot aufsuchen. Ja. Und am Tag, wenn wir das uns anschauen, was bedeutet es am Tag? Am Tag kommen circa 100 Personen. Das können mal ein paar weniger sein, können mal ein paar mehr sein. Im Winter sind es in der Regel mehr. Gegen Monatsende, wenn kein Geld mehr da ist, sind es in der Regel auch mehr Personen, die unsere Einrichtung aufsuchen. Derzeit, das haben wir zuletzt in einer gemeinsamen Zählaktion erhoben, sind circa 70 Personen dabei, die tatsächlich auf der Straße leben, ja, die im klassischen Sinne obdachlos sind, die in keine Unterkunft haben, die auch in keiner Unterkunft sind, sondern die draußen auf der Straße sind. Und unter dieser Personengruppe ist die Anzahl derjenigen besonders groß, wo wir sagen, vielleicht auch etwas laienhaft, da haben wir Menschen mit deutlichen psychischen Erkrankungen oder zumindest psychischen Auffälligkeiten. Wir sind keine Mediziner, wir sind keine Fachleute. Wir wissen bei einzelnen Personen, dass Diagnosen vorliegen, aber an dem Verhalten wird für uns deutlich, dass es eine Großzahl von Personen gibt, ja, gerade unter den Personen, die auch draußen sind, die unter psychischen Erkrankungen leiden und die erhebliche Auffälligkeiten mit sich bringen, die auch eine große Herausforderung für unsere Einrichtung sind.
Das wäre meine Frage, Herr Schell, woran merken Sie denn, dass die psychisch krank sind? Was für Auffälligkeiten sind es denn, die Sie beobachten?
Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Ja, was ist auffällig und was ist weniger auffällig? Bei uns fällt es deshalb auf, weil man kann sich den Gastraum, das sind so 120 Quadratmeter, kann man sich vorstellen wie eine große Bühne. Und dann beginnt morgens um 9 Uhr, sagen wir manchmal scherzhaft, die Vorstellung. Und wir wissen nicht, welches Stück aufgeführt wird. Es kann sein, dass kurz nach 9, sag ich mal, Menschen den Gastraum betreten, laut schreiend, sich ihrer Kleider entledigend oder schon in einem Ausnahmezustand. Ich mach mal ein Beispiel. Also das eigene Bedürfnis muss jetzt direkt erfüllt werden. Sei es Getränk, sei es Essen oder einen Duschtermin. Und da gibt's keine Grenzen mehr. Auch in der Ansprache im Büro, ja. Also steht schon jemand am Tresen oder an unserem Schreibtisch mit einem Anliegen und der Nächste kommt und stellt sich nebendran und redet direkt los. Also das ist Schwierigkeit. Also ich sag, zunächst müssen wir morgens mal sortieren. Ja, was ist jetzt das Anliegen? Was ist jetzt wichtig? Was ist weniger wichtig? Und bei manchen Gästen gelingt eine Ansprache auch nicht mehr. Das heißt, sie sind da, sie haben ihre Bedürfnisse und wenn das nicht direkt erfüllt wird, dann kocht das hoch und wir haben größte Schwierigkeiten, das bei dieser Aufführung zusammenzuführen, zu sagen, okay, jetzt er zuerst mal oder sie zuerst. Und manchmal gelingt es auch nicht, ja, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Und ich glaube, die Gäste ja auch. Also wir versuchen ja immer auch die Perspektive der Gäste einzunehmen. Aber es ist manchmal unmöglich, das zu steuern. Ja, und wir haben auch nicht die Ausbildung, wir haben auch nicht die Kapazität, uns so intensiv um eine Person zu kümmern. Manchmal nehmen wir, ja, ich denke da an einen besonderen Gast, der uns alle sehr am Herzen liegt, aber den wir nicht gesteuert bekommen, den nehmen wir dann raus, weil wir wissen, er kann nicht in der Gemeinschaft essen. Dann setzen wir ihn in unser kleines Besprechungsräumchen, damit er dort wenigstens 10 Minuten in Ruhe essen kann, weil alles andere ist eine Überforderung für ihn und auch für uns.
Also ganz, ganz eindrücklich, wie Sie beschreiben, dass es Menschen gibt, die aufgrund ihres seelischen Andersseins, möglicherweise aufgrund eben von Krankheiten, dann auch im Sozialleben ganz große Probleme haben, dass es da kollidiert, dass es im zwischenmenschlichen Bereich sich dann auch widerspiegelt, bis hin, dass jemand dann eben praktisch nicht in so einem sozialen Rahmen dann auch sein kann, selbst wenn man noch so viele Anstrengungen unternimmt.
Genau, wir können diesen Rahmen einfach nicht bieten. Ja, wir sind keine Facheinrichtung wie Ihre Einrichtung. Wir haben die Ausbildung dazu nicht. Und es ist an manchen Tagen so, wenn 2 oder 3 Personen da sind, die wirklich für sich zunächst selbst anstrengend sind und für uns dann auch, dass wir, wie gesagt, an unsere Grenzen kommen und auch nicht diese Bordmittel haben, das zu steuern. Also das ist, wie der Herr Manstein schon sagte, manchmal ein bisschen laienhaft, unser Agieren. Man hat mit einem gezielten Handeln nichts zu tun. Ja, das ist eher ein Aushalten für beide Seiten. Ja, und da muss man gucken, dass das Aushalten gelingt. Wenn man dann selbst nicht in der Verfassung ist, dann ist man an manchen Tagen auch nicht nützlich für diese Person.
Ja, und ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass wir oft weit und breit die einzige Einrichtung sind, wo diese Menschen wirklich einen Platz finden. Und wo sie Freundlichkeit erleben, ja, das ist ein Motto von uns, dass wir unseren Gästen freundliche Aufmerksamkeit schenken. Und das ist für viele, gerade aus dieser Personengruppe, schon etwas ganz Wichtiges, ja, wo sie auch mal eine Möglichkeit finden, zur Ruhe zu kommen, wenn es gut läuft. Und wo sie behandelt werden wie ein Mensch, wo sie behandelt werden wie eine Person mit einer Würde, obwohl man manchmal denkt, die Situation, in der dieser Mensch sich befindet, ist eigentlich unfassbar würdelos. Ja? Aber dennoch sind es Menschen, die eine Würde haben und das versuchen wir, so gut wir können, zu unterstützen und auch für diese Person so etwas zu sein wie ein Rastplatz, ja? Damit sie nochmal etwas gestärkt zurück auf die Straße können. Weil viele dieser Personen, wie gesagt, auch sich schwer tun, stationäre Einrichtungen aufzusuchen oder in Einrichtungen zu gehen.
Was denken Sie, woran liegt das? Ich meine, was Sie jetzt gerade berichtet haben, spricht ja tatsächlich dafür, dass viele manifest psychisch krank sind. Was denken Sie, warum ist die Hürde so hoch, sich dann auch entsprechende Hilfe zu holen, in eine Einrichtung zu gehen, in eine Klinik zu gehen, zum Arzt zu gehen?
Da gibt es viele Gründe. Also das eine ist, dass viele unserer Gäste vielleicht einfach nur den Zeitpunkt verpasst haben, sich auf den Weg zu machen. Oder genau zu diesem Zeitpunkt keine Unterstützung hatten. Dann gibt es noch Dinge, wie ich nenne das digitale Ausgrenzung. Ja, Anträge nur noch online, wenn ich kein Handy habe oder keinen Computerzugang, habe ich Schwierigkeiten, Hilfen zu bekommen. Seit Corona haben wir das Phänomen, nicht so gut erreichbar zu sein. Also die Organisation Jobcenter oder sind selbst für uns nicht mehr gut erreichbar. Das potenziert sich natürlich dann auch, wenn ich jemanden habe, der nicht geübt ist in der Ansprache von Behörden. Da kann das sehr schnell eskalieren, ja, und das Ergebnis ist gleich null. Also viele Menschen brauchen schon in der Ansprache der Organisation eine Unterstützung. Das können wir nicht alles leisten. Das ist unmöglich an dem Punkt, weil oft reicht's ja, das kennt man ja aus dem eigenen privaten Kreis, dass man sagt, okay, ich gehe da mal mit. Ja, und wenn dann zwei vor Ort sind, klappt das dann in der Regel. Oder wenn man, ja, man hat ja immer das Schlagwort Hilfe zur Selbsthilfe. Also oft brauchst du einfach nur jemand, der nebendran sitzt, ja, und erst dann eingreift, wenn es nicht gut funktioniert an der Stelle. Das sind Probleme, die sind gemacht. Die kommen auf die Gäste zu, die kommen auf uns zu und dann ist es so ein Reagieren an der Stelle und es ist schwierig, ja, Gäste zu motivieren, ihre Leistungen oder das, was ihnen zusteht, selbst zu organisieren. Das ist wirklich schwierig, ja, und da sehe ich einen großen Punkt an der Stelle, ja. Und oft fehlt einfach der Mut, ja, also viele haben ja den Mut verloren, ihre Situation selbst zu ändern.
Das sind jetzt alles Dinge, die Sie angesprochen haben, die häufig auch unabhängig von einer psychischen Krankheit sind, aber umso gravierender werden, wenn jemand manifest erkrankt ist. Und natürlich auch jetzt als Psychiater kann ich aus der Erfahrung im Umgang mit Erkrankten sagen, dass es ja ganz oft so ist, dass je schwerer jemand erkrankt ist, also gerade Menschen, die an einer Psychose leiden, desto weniger ist die Fähigkeit da, die eigene Krankheit zu erkennen, zu reflektieren, zu merken, da stimmt irgendetwas nicht. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch so machen?
Ja, das, also mir ist jetzt auch ein junger Mann vor Augen, der seit 1-2 Jahren regelmäßig in die Wärmestube kommt. Meine erste Begegnung war mit ihm an einem Supermarkt bei mir in der Nachbarschaft, wo ich wohne, an einem Sonntagvormittag. Ich bin da zum Brötchen kaufen hingefahren und da steht dieser junge Mann da. Es hat geregnet in Strömen und der steht da und lässt den Regen auf sich prasseln und steht da, ist klatschenass. Seine Habseligkeiten hatte er an einer anderen Ecke, die haben im Regen gelegen, sein Schlafsack, seine Tüten mit Kleider, alles verstreut. Und der hat da gestanden und ich habe versucht, mit ihm in Kontakt zu kommen, ja, und das ist leider nicht gelungen. Es ist nicht gelungen, mit ihm in Kontakt zu kommen. Ich habe ihm angeboten, ihn irgendwo hinzufahren, ihn irgendwo hinzubringen. Der Mann hat auf mich überhaupt nicht reagiert, ja, und er hat mich verstanden, das habe ich mitbekommen, aber er hat nicht reagiert. Dieser junge Mann ist jetzt seit längerer Zeit auch in der Wärmestube und wir sind auch in Kontakt mit seinem Betreuer. Gibt auch Personen, die sich ganz rührend um ihn kümmern, auch ehrenamtlich. Und es ist einer von den Gästen, wo wir sagen, bei ihm liegt meines Wissens wirklich eine psychische Erkrankung, wahrscheinlich eine Schizophrenie vor. Und er ist zum Teil überhaupt nicht in der Lage, in Kontakt zu gehen, schlägt oder schreit manchmal völlig unmotiviert um sich rum, ohne dass er jetzt als Person aggressiv ist. Er schlägt auch nicht auf andere ein, sondern schlägt in die Luft und schreit in die Luft. Und wenn wir ihn so erleben, dann kann ich manchmal sagen, bricht es einem das Herz, weil das ist ein junger Mensch und wir sind bisher nicht in der Lage, außer diese Raststätte, die wir ihm bieten können, ja, und mal was zu bekommen, mal duschen zu gehen und mal was zu essen zu bekommen, aber eine wirkliche Hilfe zu bieten, wie ihm auch in seiner Erkrankung wirklich geholfen werden könnte.
Was denken Sie, wie könnte so eine Hilfe aussehen, die dann wirklich effektiv wäre?
Also bei manchen Personen, und er ist einer von diesen Personen, denke ich tatsächlich, dass in irgendeiner Form es eine stationäre Versorgung geben müsste. Ja, die gibt es ja auch Formen von Versorgungsmöglichkeiten. Wir haben da auch schon das ein oder andere mal versucht. Er ist in keiner Weise dazu bereit, weil er auch mal wohl Erfahrungen gemacht hat in der Psychiatrie, die wohl aus seiner Sicht nicht so positiv waren und ihm nicht geholfen haben, sondern ihn am Ende alleine gelassen haben. Aber bei manchen Personen denke ich, dass eigentlich eine gute stationäre Versorgung der richtige Weg wäre.
Das, was Sie schildern, klingt ja ganz danach nach einem schwerkranken Menschen, wo selbst eine ambulante Behandlung wahrscheinlich nicht ausreichen würde, der halt eine gewisse Zeit in einer spezialisierten Einrichtung, in einer Klinik bräuchte. Ganz, ganz bedauerlich natürlich, wenn man hört, dass es da schlechte Vorerfahrungen gab. Aber es berührt natürlich auch immer dann die Frage, wie weit lässt man den Menschen? Ab wann muss man von außen eingreifen? Ab wann muss man handeln? Ich möchte es hier nicht das große Feld aufmachen der Frage, wann muss man sogar gegen den Willen tätig werden? Wann muss man jemanden vor sich selbst schützen? Das ist natürlich immer wieder so genau diese Grenze, wenn man sieht, wie Sie sagen, es bricht einem das Herz zu sehen, wie jemand nicht versteht, dass er Hilfe bräuchte, vielleicht auch eine Hilfe im Moment gar nicht annehmen kann, weil er oder sie nicht einsieht, dass er krank ist. Und dann die große Frage, wann muss von außen jetzt da eine Intervention erfolgen? Wo würden Sie diese Grenze sehen? Gibt es da überhaupt eine Grenze? Ab wann dann wirklich vielleicht auch Sie in der Wärmestube sagen, jetzt muss ich eingreifen, jetzt muss ich mir da Hilfe zuziehen, ob jemand, den es betrifft, das jetzt auch gerade möchte oder nicht?
Ja, wir haben, ich glaube, zwei Möglichkeiten, da einzugreifen. Also zum einen kennen wir unsere Gäste sehr gut. Also wenn die Tür aufgeht und sie kommen rein, dann wissen wir ungefähr, wie es laufen wird. Wir haben die Möglichkeit, sofern der Zugang möglich ist überhaupt über Sprache, über Ansprache, zu erforschen, ist der Zeitpunkt jetzt da, wo jemand freiwillig sich Hilfe holt bei Ihnen in der Einrichtung. Das ist schon mal gut, ja. Also wenn diese Einsicht da ist, aber das heißt nicht, dass es dann auch klappt, ja. Also dann können wir das organisieren und versuchen, das auch zu organisieren. Am besten wäre es natürlich unter Begleitung, also dass jemand mit ihm in ihre Einrichtung fährt und sagt, okay, ich brauche Hilfe, ja. Alleine funktioniert das in der Regel nicht. Das andere ist, dass jemand in einem solchen Ausnahmezustand ist, dass wir wirklich manchmal auch Polizei und Rettungskräfte hinzuziehen müssen, weil, sag mal, eine Eigengefährdung vorliegt oder auch eine Fremdgefährdung. Das heißt, dass dann Gewalt im Spiel ist oder dass man dann sagt, nee, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht. Da müssen wir uns schützen, da müssen wir die Gäste schützen und natürlich vor allem die Person vor sich selbst. Weil wir dann sagen, das ist jetzt die Grenze, ja, und das erfordert ein bisschen Erfahrung, ja, und manchmal Intuition. Ja, und das hat mit nichts mit Diagnose zu tun und keiner Zuschreibung. Das ist einfach, wo man dann merkt, okay, jetzt sind wir raus. Ja.
Gab es da mal eine ganz drastische Geschichte, die Sie erlebt haben, wo man vielleicht auch gemerkt hat, da war zu lange gewartet worden? Oder haben Sie bisher es immer geschafft, irgendwie die gefährlichsten Situationen abzuwenden?
Normalerweise gelingt das ganz gut. Es ist natürlich dann, wir müssen immer abwägen, Sie haben ja in dem Gastraum viele, viele Personen. Und sobald es zu einer, sag ich jetzt mal, komischen Situation kommt, wo jemand laut wird, schreit oder dem anderen das Essen wegnimmt, ja, gibt's natürlich gleich zwei Parteien, ja, die eine Partei sagt, lass den in Ruhe, der ist krank, die andere Partei sagt direkt, schmeiß den raus, also wo gar kein Verständnis ist. Gibt ein Beispiel, das ich sicherlich nie vergessen werde. Das war eine Situation, eine Frau saß am Tisch, hat gegessen, das war um die Mittagsessenszeit. Frau ungefähr 1,55 groß, schätze mal 40 Kilo. Und dann ist eine Mitarbeiterin zu ihr hingegangen, weil sie hat sehr laut geschrien während dem Essen und hat sie ganz freundlich gebeten, ruhig zu sein. Und sie hat direkt geschlagen. Ja. Dann sind dann Kollegen dazugegangen. Ich war in der Situation auch mit dabei. Sie hat geschlagen, getreten, gebissen. Also wirklich, sie war in der Situation nicht zu bändigen. Ja, und letztendlich mussten wir dann auch die Polizei hinzuziehen, Und ich habe das erste Mal im Leben, und das greift mich immer wieder an, wenn ich daran denke, gesehen, wie jemand eine Spuckhaube übergestülpt bekommt. Also diese zierliche Frau von 4 Polizisten abgeführt aus der Einrichtung, das hinterlässt Spuren. Das will man nicht haben. Das ist, ich finde, das ist dramatisch. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie geht es der Frau in der Situation. Ja, und da geht man nach Hause und denkt, ja, da hatten wir keine Bordmittel. Wir waren nicht nützlich. Ja, absolute Überforderung, ja, für beide Seiten wahrscheinlich.
Ja, ich dachte es auch gerade, als Sie es berichtet haben, man fragt sich eben auch tatsächlich nicht nur, wie geht's den Menschen außenrum, die das so mitkriegen müssen, sondern auch, wie geht's der Betroffenen? Denn das, was Sie beschreiben, wenn jemand so wild sich wehrt, das zeigt ja, dass die unter einer erheblichen Anspannung gestanden haben muss. Und was auch immer in ihr abgelaufen ist, sie hat ja offenbar gemeint, sie muss sich wehren. Und das ist auch das, was wir in den Kliniken immer wieder erleben. Das sind furchtbare Situationen, wenn die Betreffenden so unter Druck stehen und ganz offensichtlich getrieben sind, Angst haben und so weiter, aber gleichzeitig nicht erkennen können, dass da jetzt man es gut mit ihnen meint, dass man eine Hilfe geben möchte oder dass vielleicht auch Medikamente dieses Leid ja ein Stück weit lindern können für den Augenblick. Ja. Und das sind ganz schwierige Situationen, erst recht, wenn sie, wie Sie sagen, da draußen ja gar nicht dafür ausgestattet sind, nicht ausgebildet sind. Das ist schon in der Klinik schwierig genug, solche Situationen zu handeln, aber erst recht, wenn sie in einem ganz anderen Setting sind, das dafür gar nicht eingerichtet ist.
Ja. Wir haben auch, weil Sie das eben angesprochen haben, mit Medikamenten gibt es natürlich auch das Problem, was bei der Personengruppe, die zu uns in die Einrichtung kommt, oft sehr groß ist, ist, dass Medikamente, verordnete Medikamente nicht genommen werden. Und auch nochmal in meinem Laienwissen weiß ich oder glaube ich zu wissen, dass das natürlich oft ein großes Problem ist. Gerade auch bei psychisch Kranken, wenn Menschen mit psychischen Auffälligkeiten, die eine entsprechende Medikation haben, wenn Medikamente nicht oder nur sehr unregelmäßig genommen werden. Ja, das ist der Fall. Wir haben das auch, das ist auch noch eine Kombination, die wir bei der Personengruppe, die zu uns kommt, natürlich oft haben, dass es ja Probleme auf verschiedensten Ebenen gibt. Und klassisch ist eigentlich, muss man sagen, bei uns in der Wärmestube, die Gäste, die zu uns kommen, dass es in irgendeiner Weise auch Sucht eine große Rolle spielt, sowohl Alkohol als auch das Thema Drogen in unterschiedlicher Form. Und das kombiniert dann noch mit psychischen Erkrankungen ist natürlich eine brisante Mischung.
Mhm. Ich denke, das ist ja so eines der Vorurteile und Klischees, die man häufig hört, dass Menschen, die wohnungslos sind, obdachlos sind, dass die ein Suchtthema haben, Alkohol, Drogen, was auch immer, immer verbunden mit der Vorstellung, die sind ja irgendwie selbst dran schuld. Und es ist dann ganz oft so, dann diese Vorstellung, eigentlich könnten die ja daraus. Ich finde, es ist tatsächlich wichtig, nochmal zu betonen, dass es eben schon, wenn es um Sucht geht, um eine Krankheit geht, die man eben nicht im Griff hat. Und noch dazu, wenn dann andere Krankheiten dazukommen, also gerade eine Psychose, dann macht's das nochmal präsenter. Dann ist es natürlich nochmal schwieriger, da rauszukommen. Zumal eben, wie wir gerade gesagt haben, mit der Schwere der Erkrankung auch nicht unbedingt die Fähigkeit wächst, die eigene Krankheit zu reflektieren und sich Hilfe zu holen. Da wäre aber auch nochmal die Frage, Thema Sucht, wie gehen Sie damit um? Also wenn jetzt auch Menschen vielleicht da konsumieren möchten oder findet da ein Konsum statt, wie ist das bei Ihnen?
Ja, ganz großes Thema, nicht nur in der Wärmestube, sondern ich glaube in allen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe ist das Thema Sucht in Kombination mit vielleicht vorliegender psychischer Erkrankung das Thema, das aus unserer oder aus meiner Sicht wenig steuerbar ist. Wir versuchen natürlich durch Hausregeln, ja, durch Aufmerksamkeit, durch Einschreiten, in irgendeiner Form das ein bisschen einzudämmen. Aber es ist ja so, es gibt, das Suchtthema ist ja immer mit dem Thema Dealen verbunden. Ja. Und dann sind wir natürlich sehr aufmerksam, wenn Menschen in die Wärmestube kommen, wo wir genau sehen, die sind jetzt eigentlich nicht aus unserer Gästeschar, sondern da geht es nur um dieses Thema. Ja. Und aber die Grenzen verwischen auch immer mehr. Also immer mehr Suchtkranke, das muss man wirklich sagen, suchen sich dann die Räume. Ja, sie versuchen natürlich die Toilette dafür zu benutzen. Und da haben wir alle Spielarten von Drogen. Ja, und natürlich, wenn es uns auffällt, dann wird das in irgendeiner Weise mit Hausverweis oder Hausverbot belegt. Aber das ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, dann sind sie vielleicht 50 Meter vor der Tür. Ja. Aber das ist ein Riesenthema und das ist schwer handelbar. Und ich glaube, es liegt auch nicht in unserer Aufgabe, ja, da jetzt die Lösung zu finden. Ja. Da muss die Gesellschaft mit rein, da muss die Stadtgesellschaft mit rein. Da muss man intelligente Lösungen finden. Und die gibt es nicht. Ja. Es gibt ja die Spezialeinrichtung Drogenhilfezentrum. Ja. Und manchmal ist es so, dass wir denken, okay, wenn jetzt jemand Hausverbot hat im Drogenhilfezentrum, weil da über die Stränge geschlagen oder sich an keine Regel gehalten, dann ist natürlich, ja, wo geht der Mensch hin? Ja, und manchmal landen die dann bei uns, ja, und dann haben wir dieselbe Aufführung, dasselbe Spiel, bis wir dann eingreifen müssen und ein Hausverbot, ja, erteilen. Aber ich sag, alle Träger der Wohnungslosenhilfe, inklusive der Vereine wie Kältebus und Kältehilfe, ich glaube, dass alle ihre Toleranzschwelle so hoch legen, ja, damit die Gäste auch weiterhin kommen können, suchtkranke Menschen kommen können, wirklich hilflose Menschen, arme Menschen kommen können. Aber je höher wir diese Schwelle legen, desto schwieriger wird es für uns, die Mitarbeitenden, weil man geht über seine Grenzen, ja. Und da ist jetzt so eine Schere, da muss es eine Lösung geben, ja, weil man merkt das ja auch an der Belastung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Wärmestube, was diese Arbeit mit einem macht.
Da wir eben dann auch daran anknüpfend die Frage, gibt es da eine Zunahme einerseits der Menschen, die vielleicht durch Gewalttätigkeit auffallen, die durch Drogenkonsum auffallen, vielleicht auch eine Zunahme von psychischer Betroffenheit und Erkrankung?
Ja, also ich kann für die 6 Jahre, die ich jetzt da bin, ganz klar feststellen, dass da ist eine große Dynamik drin und kein Ende in Sicht aus meiner Wahrnehmung.
Also wenn ich jetzt zurückblicke auf 30 Jahre Wärmestube, kann man das auf jeden Fall sagen. Zu Beginn der Wärmestube war Teil unseres niedrigschwelligen Konzeptes auch gewesen, dass die Leute kommen konnten mit ihren Hunden, was in anderen Einrichtungen nicht möglich war, dass sie ihr Bier mitbringen konnten und bei uns auch Alkohol konsumieren konnten. Keinen Schnaps, keine hochprozentigen alkoholischen Getränke, aber sie konnten ihr selbst mitgebrachtes Bier konsumieren. Wir geben keinerlei Alkohol aus. Und es gab auch, ich sage jetzt mal, eine Handvoll, zwei Handvoll Personen vielleicht, die gekifft haben. Und das haben wir auch gewusst und wir haben uns nicht zum Ziel gemacht, die jetzt rauszusieben und zu sagen, ihr müsst jetzt gehen. Ja. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, auf die Probleme, die das mit sich bringt. Aber wir haben das geduldet, ja, so haben wir das für uns auch definiert. Auch im Hinblick darauf, dass wir es für wichtiger gehalten haben, dass auch diese Personen einen Platz finden in der Stadt, wo sie sich aufhalten können am Tag. Und diese Situation hat sich deutlich verschärft. Also mittlerweile kann man, was den Konsum von Cannabis angeht, von einer ganz, ganz großen Zahl unserer Gäste ausgehen, die regelmäßig konsumieren und auch eine Anzahl von Personen, die härtere Drogen konsumieren. Da haben wir allerdings immer gesagt, also wer harte Drogen konsumiert und wo das erwischt wird, der bekommt einen klaren Hausverbot. Das ist bei uns tabu, genauso wie Dealen tabu ist. Auch wenn wir das mitbekommen, gibt es ein Hausverbot, weil wir da ansonsten dieser Situation nicht Herr werden.
Sie haben es gerade angesprochen, auch die Anzahl der Cannabiskonsumenten steigt, liegt natürlich die Frage auf der Hand, hat das was mit der Legalisierung zu tun oder wäre das so oder so gekommen? Was ist Ihre Einschätzung?
Also das war vor der Legalisierung schon so. Ich glaube, die Legalisierung an sich hat da keinen Unterschied mehr gemacht. Ich glaube eher persönlich, dass Cannabis in den letzten 20 Jahren zu einer Droge wurde, die nicht mehr nur von, ich sag's jetzt mal, Gymnasiasten und Bessergestellten, Hippies oder so konsumiert wird, sondern Zugang gefunden hat in alle Klassen, insbesondere auch in untere Klassen, in Menschen, die von Armut betroffen sind. Und das ist natürlich schon in dieser Personengruppe ein ganz, ganz besonderes Problem, weil da meines Erachtens dazu kommt, dass es noch weniger Eigenkontrolle und Möglichkeiten gibt, das auch ohne jetzt in eine Sucht zu verfallen, zu konsumieren.
Einen Unterschied macht es für mich schon an der Stelle seit der Legalisierung, und zwar, dass sich diese Grenze verschoben hat, weil wir oft in der Ansprache auch dann hören durch die Gäste, ja, aber ist doch jetzt nicht schlimm, wenn ich hier noch ein bisschen Pep nehme, Cannabis ist ja auch erlaubt. Ja. Also in der Wahrnehmung ist es so, dass man sagt, okay, das ist jetzt schon mal erlaubt, die Grenze ist verschoben, ja, und dann teste ich jetzt mal die nächste Grenze aus. Ja. Also das kriegen wir schon so mit, wo wir dann natürlich sagen müssen, nee, aber nicht bei uns. Ja. Das kann nicht funktionieren.
Was wir in der Klinik übrigens auch häufig zu hören kriegen zum Thema Cannabis, na, das ist doch ein Medikament. Ja, also das ist doch etwas, was gesund ist. Und ich habe doch gelesen, das hilft auch gegen Psychosen. Da muss ich natürlich jetzt auch nochmal ganz klar dann immer fachlich dagegen halten. Das Gegenteil ist der Fall. Tatsächlich verschlechtert sich die Prognose bei jemandem, der eine Psychose hat, mit Zunahme des Cannabiskonsums, aber natürlich auch mit der Einnahme von anderen Drogen. Das ist so dieser Teufelskreis, den Sie sicherlich auch mitkriegen. Menschen sind schwer psychisch krank, und da reden wir in aller Regel von Menschen mit Psychosen. Und wenn dann der Drogenkonsum dazukommt, verschlechtert das die Erkrankung, was wieder weiter zu einer Zunahme des Konsums führt. Ich finde es ganz, ganz beeindruckend, wie Sie beide aus der Praxis berichten von letztendlich Menschen, die ja ein sehr, sehr schweres Schicksal haben. Und wir kennen uns ja auch aus verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen, wo wir auch gemeinsam dann sind. Und man merkt schon, es ist eine große Überschneidung in Ihrer Klientel und in der Klientel, die wir stationär in der Klinik sehen oder auch teilstationär oder ambulant. Und es ist sicherlich ganz, ganz schwer, allen da gerecht zu werden. Aber ich finde es großartig, dass Sie so ein niederschwelliges Angebot haben und wirklich denjenigen helfen, die ganz oft dann doch durchs Raster fallen, durch die Maschen fallen. Und da würde mich zum Schluss dann nochmal vielleicht von Ihnen ein Statement interessieren, wenn Sie sich jetzt was wünschen können, was so die Versorgung Ihrer Klientel betrifft. Insgesamt, aber natürlich auch im Hinblick vielleicht auf die Krankheiten. Was würden Sie sich wünschen? Also jetzt mal einfach so frei raus. Es kommt eine gute Fee und sagt, Herr Manstein, Herr Schell, was darf ich Ihnen da Gutes tun?
Ich will vorher noch einen anderen Aspekt kurz einbringen. Wir haben ja jetzt viel über problematische Dinge gesprochen. Und ich will auch von einem schönen Erlebnis erzählen. Wir hatten zuletzt eine Ausstellung hier in Saarbrücken, Nomaden der Neuzeit haben wir das genannt, wo wir Kunstwerke unserer Gäste, die in einer Kreativgruppe entstanden sind, das waren Bilder, das waren kunstvoll gestaltete Strickmuster, das waren Installationen, das waren Gedichte und so weiter ausgestellt haben, ja. Und da waren auch in der Gruppe der Künstler und Künstlerinnen auch Menschen mit psychischen Erkrankungen mit dabei. Und die haben bei der Vernissage etwas Schönes erzählt. Die haben eine Frau, die immer mal wieder zu uns kommt und dann offensichtlich mal Probleme hat und dann nicht zu uns kommen kann, weil sie so aufgeregt ist. Die hat erzählt, was das Stricken, die macht Kunstwerke aus Stricken, was das für sie bedeutet und wie ihr das hilft. Und sie hat davon gesprochen, sie hat den schönen Begriff gebraucht, das ist mein Strick-Nirvana. Ja? Und das bringt mich zur Ruhe und das ist ein wichtiger Beitrag. Ein anderer Mann aus der Wärmestube, der hat am Anfang nur kleine Bilder gekritzelt, so hat er es selber bezeichnet, bis wir darauf aufmerksam wurden, dass das wirklich kleine Kunstwerke sind, die er da gekritzelt hat. Und wir haben das gefördert. Jetzt gibt es T-Shirts, die damit bedruckt sind. Und er hat genauso gesagt, er ist manchmal so von der Rolle. Und wenn er da sitzt und kritzeln kann, dann gibt ihm das Ruhe. Und dass diese Menschen dann mit ihren Werken auch die Möglichkeit haben, in einer größeren Öffentlichkeit gesehen zu werden, nicht nur als kranke und bedürftige Menschen, sondern als Künstler und Künstlerin, hat uns allen sehr gut getan. Das war ein wunderbares Erlebnis. Wenn Sie eben gefragt haben, was wir uns wünschen oder was ich mir wünsche, dann kann ich sagen, es gab ja mal eine Projektidee, ja, eine gemeinsame Projektidee, die ambulante Zusammenarbeit niedrigschwellig zu verbessern. Es gab ja ein konkretes gemeinsames Projektdesign für dieses Projekt, was es auch in anderen Bundesländern gibt, ja, auch von den Kassen finanziert wird. Das ist leider damals im Saarland nicht gelungen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es am Widerstand der Kassen gescheitert. Und das wäre natürlich eine tolle Ergänzung und Hilfe unserer Arbeit, wenn wir ein solches Projekt gemeinsam irgendwann auf den Weg bringen können.
Wir arbeiten dran. Das ist auch unser großes Interesse, dass wir da endlich mal Erfolg haben.
Ja, wenn die gute Fee käme. Ich glaube, da bräuchte man 2, 3 gute Feen. Aber ein besonderer Wunsch wäre, dass es eine weitere Tageseinrichtung gibt in Saarbrücken oder auch in einem anderen Kreis, weil sich ja immer alles in Saarbrücken konzentriert. Viele Menschen kommen ja aus anderen Landkreisen auch zu uns in die Wärmestube, wo man einfach einen zusätzlichen Raum schafft. Weil wir haben auch bei dieser Vernissage erlebt, wenn unsere Gäste Raum bekommen, also wirklich Raum im Sinne von Quadratmeter, um da zu sein, um sich auszudrücken, um einfach einen Raum für sich zu haben. Nicht die Straße, nicht irgendeine dunkle Ecke, nicht der Treppenabgang an der Kongresshalle, sondern einen Raum, wo man ohne Ansprüche sein kann, ja, wo man sein darf, so wie man ist. Und es natürlich auch Menschen gibt, die den Raum offen halten und das auch aushalten, weil vieles ist aushalten, ja. Ich glaube, das schafft nochmal andere Zugänge. Und ich glaube, viele müssen zuerst mal zur Ruhe kommen, ja. Mal Ruhe haben vor dem Treiben in der Stadt, Ruhe haben vor den Anforderungen. Du musst in die Klinik, du musst. Das wäre schön, einen großen Raum zu haben.
Ich fand das jetzt wirklich nochmal klasse Schlussworte auch. Auch nochmal einen positiven Ausblick auch, Herr Manchlein, dass Sie auch nochmal betont haben, was daraus entstehen kann, auch wenn man diese Arbeit macht mit diesen schwer betroffenen Menschen. Und ich fand es ganz toll, dass Sie nochmal das so umgelenkt haben, dass man nicht immer nur das Defizitäre sieht, sondern auch das ganze Potenzial, was da drin ist. Und auch, dass Sie, Herr Schell, nochmal betonen, genau, es braucht Raum. Es ist ganz wichtig, dass man den Menschen diesen Raum gibt, den sie brauchen, um sein zu können. In dem Sinne also wirklich nochmal Respekt und Kompliment für die großartige Arbeit, die Sie machen. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass Sie heute hier zu Gast waren, dass Sie Einblicke gewährt haben, ganz lebendige Einblicke in Ihre Arbeit mit Menschen, die es nicht leicht haben, die auch oftmals wirklich so unter die Räder zu geraten drohen, wo man sich manchmal auch schwer tut, da richtige Hilfsangebote zu finden. Aber ich denke, Sie haben da einen ganz, ganz tollen Ansatz. Manchlein, Herr Schell, vielen, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Vielen Dank für Ihre Berichte. Und ich wünsche Ihnen da weiter alles Gute und freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Wir werden da immer wieder miteinander zu tun haben. Und das ist, finde ich, immer wieder eine gute Gelegenheit da auch, dass man was Gutes tun kann. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch an Sie für die Möglichkeit, dass wir hier über unsere Einrichtung, über unsere Gäste reden konnten. Das war, glaube ich, ein großer Gewinn für mich auf jeden Fall mal.
Ja. Ich bedanke mich auch recht herzlich, weil ich denke, es braucht solche Formate, um einfach auch mal die andere Seite zu beleuchten. Und wir haben jetzt heute die Möglichkeit gehabt, auch unseren Gästen eine Stimme zu verleihen und einfach darauf hinzuweisen, um was es bei dieser Arbeit eigentlich geht.
Vielleicht trägt es auch dazu bei, nicht nur die Arbeit bekannt zu machen, sondern vielleicht kommen ja auch noch ein paar Spenden dazu. Wir haben ja gehört, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Also insofern, wenn Sie das hören, vielleicht haben Sie auch Interesse. Ich denke, ein kleiner Beitrag kann da helfen.
Ja, da würden wir uns nicht verschließen.
Gut, vielen Dank.
Das war Psychiatrie verständlich mit Dr. Seidel. Weitere Folgen und Informationen finden Sie auf der Website www.der-psycho-doc.de oder im Podcast-Feed. Psychische Gesundheit betrifft uns alle. Bleiben Sie aufmerksam und bis bald.